Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Matrix-LED-Update für ältere Model 3 und Y, SAP will keine Tesla-Dienstwagen und Ford baut neue E-Auto-Geheimplattform. Mein Name ist David und dies ist die Folge 339. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop for Tesla. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euer Auto. Ob ihr Gummimatten braucht, Schutzblenden, Jackpads oder auch Performance-Pedale, hier werdet ihr fündig und ihr bekommt sogar noch 5% auf alle Produkte und fördert hiermit diesen Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier, wie immer, über Tesla-News. Bevor wir über die Matrix-LED-Scheinwerfer reden, hier ein paar kurze News vorweg. Marcus Brownlee wirbt für das Tesla Model 3. Viele von euch werden ihn vielleicht unter seinem Kanal MKBHD kennen. Marcus ist einer der größten Tech-YouTuber und er ist auch seit langem ein Tesla-Fahrer. Kennt sich also mit Tesla sehr gut aus und hat jetzt ein Video gemacht über das Model 3 Highland. Er schrieb auf X: Nach einer Woche bin ich sehr beeindruckt von der neuen Aktualisierung des Tesla Model 3. Unzählige kleine Aktualisierungen und Verfeinerungen ergeben zusammen das derzeit am einfachsten zu empfehlende Elektroauto der Welt. Das vollständige Video findet ihr unten auf seinem Kanal Autofokus. Hier habe ich den Link in die Beschreibung für euch gepackt. Warum rede ich überhaupt darüber? Es zeigt einfach sehr schön, wie Tesla auch ohne Werbung oder sehr wenig Werbung hier mit Videos wie von Marcus Brownlee sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Dieses Video hat es nach nur 4 Stunden schon 200.000 Aufrufe. Ihr könnt euch also vorstellen, wo die Reise hingeht. Dann gibt es ab jetzt die Farbe Quicksilver auch in China. Jetzt ist das so eine Meldung, da könntet ihr sagen, David, wieso erzählst du uns das? Es interessiert uns überhaupt nicht, was in China für Farben verfügbar sind. Aber ich finde das spannend, denn das bedeutet, dass Tesla seine Lackiererei auch in der Giga Shanghai komplett neu überarbeitet hat. Jetzt gibt es diese Farbe weltweit. Einzigartig bleibt allerdings das Midnight Cherry Red. Das gibt es nur in Deutschland oder in Europa, besser gesagt. Sprich, nur aus der Giga Berlin für Model Y. Aus Fremont und aus Shanghai gibt es das neue Ultra Red dafür. Ich habe das kürzlich wieder im Tesla Shop in Düsseldorf gesehen. Es schaut einfach fantastisch aus, vor allem wenn das Auto in der Sonne steht. So, jetzt kommen wir aber zu der guten Nachricht für Model 3 und Model Y Fahrer. Hier aus einem Artikel von Drive Tesla Canada. Die schreiben, Tesla wird das Model Y und ältere Model 3 Modelle mit adaptiven Scheinwerfern ausstatten. Tesla wird in Kürze die adaptiven Scheinwerfer für das Model Y und das ältere Model 3 in Europa aktivieren. Die neue Funktion wird durch ein kostenloses Software-Update über die Luft sozusagen hinzugefügt, nachdem Tesla die gleiche Funktion Anfang des Monats in das aktualisierte Model 3 Highland integriert hat. Ja, und für alle, die jetzt schreien, das ist doch keine kostenlose Funktion, sondern wir haben für das Auto bezahlt. Denn das ist etwas, das lese ich tatsächlich immer wieder in Kommentaren. Da sind Leute der Auffassung, sie haben ja für die Hardware bezahlt und deswegen schuldet ihnen Tesla sozusagen die Matrix-LED-Funktion und zwar seit langem. Und da muss ich einfach sagen, nein Leute, das ist nicht so. Tesla hat noch nie mit der Matrix-LED-Funktion geworben. Sie haben auch beim Kauf eures Fahrzeugs das nirgends im Vertrag stehen gehabt, dass sie das überhaupt jemals liefern. Tesla macht das immer ein bisschen anders. Sie verbauen still und heimlich Funktionalitäten und können diese dann per Software freischalten. Diese Softwareentwicklung, die kostet Tesla Geld. Und das müsst ihr nicht bezahlen. Ergo, dieses adaptive Fernlicht ist in Tesla-Fahrzeugen eine kostenlose Erweiterung für die Wertigkeit eurer Fahrzeuge. Lesen wir mal weiter im Artikel. Da steht, Tesla hat seine Fahrzeuge erstmals 2021 mit Matrix-LED-Scheinwerfern ausgestattet und diese nach und nach in seine gesamte Flotte integriert. Während diese Scheinwerfer die Möglichkeit also eigentlich haben, einzelne Pixel auszuschalten, sodass das Licht speziell auf ein entgegenkommendes Auto oder auf einen Fußgänger gedimmt wird, hat Tesla diese Möglichkeit bisher nur in der Tesla Lightshow genutzt, bei der die Scheinwerfer den Schriftzug Tesla an eine nahegelegene Wand schreiben. So der Artikel hier von Drive Tesla Canada. Die eigentliche Info stammt allerdings aus dem TFF-Forum und zwar von einem Nutzer namens Julian. Der hat das auch auf X gepostet. Und der Tesla-Fahrer und Freunde e.V., der freut sich selbstverständlich über diese Nachricht. Fantastische Neuigkeiten, schreibt Lars hier. Darunter der Post von Julian und der schrieb, VC34VS09 veröffentlicht. Adaptives Fernlicht für ältere Model 3 und Model Y kommt höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Update 2024.2. Das Spekulation an dieser Stelle. Ja, und VC34, das ist ein Nachtrag zur Originaltypengenehmigung von Tesla. Einführung des adaptiven Fernlichts ist hier zu lesen. Und nachdem jetzt Tesla mit dem Model 3 Highland angefangen hat, jetzt alle Model 3 und Model Y vermutlich nachrüstet, liegt doch eigentlich auf der Hand, dass Model S und X-Besitzer da auch bald in diesen Genuss dieses Updates kommen. In den USA hat Tesla dieses adaptive Fernlicht übrigens noch gar nicht eingeführt. Dort gibt es die Genehmigung für Matrix-LED-Scheinwerfer sowieso erst seit 2022. Nachdem das bei uns schon seit Jahren im Einsatz ist, hat sich aus irgendeinem Grund in den USA hier die Genehmigung dafür schwer getan. Ja, tolle Nachrichten hier. Ich bin mega happy und freue mich auf das nächste Software-Update. So, dann hat Tesla in Südamerika Zuwachs bekommen. Es gibt einen neuen Account auf X dazu, der heißt Tesla Americas und der postete hier Model 3 und Y-Konfigurator jetzt live in Chile. Kommen Sie zu unserem Kiosk, ich würde sagen Showroom, in Santiago und bestellen Sie über https://tesla.com/es-cl. Ja, Südamerika wird in Zukunft ein Wahnsinnswachstumsmarkt für Tesla werden. Natürlich, sobald die Gigafactory in Mexiko steht. Tesla trifft jetzt schon die Vorbereitungen und fängt an, in diese Märkte zu gehen. Supercharger-Netzwerk muss natürlich dort aufgebaut werden und die Service-Center müssen eingerichtet werden. Ich erwarte, dass wir in verschiedenen Ländern in Südamerika neue Tesla-Rollouts sehen werden. Herzlich willkommen, Chile. Schön, dass ihr mit dabei seid. In der letzten Ausgabe der Tesla-Welt habe ich euch über das Gerichtsurteil in Delaware berichtet, das Elons Vergütungspaket für nichtig erklärt hat. Und wir haben auch ganz kurz über Elons Reaktion gesprochen. Er hat nämlich mit einer Umfrage auf X darauf reagiert und gefragt, sollen wir die Registrierung von Tesla, die immer noch im Staat Delaware ist, nach Texas umziehen? Naja, und wenn Elon so eine Umfrage startet, dann ist das Ergebnis meist im Vorfeld schon klar. Ich meine, um die 90% haben mit Ja geantwortet und Elon schreibt jetzt hier auf X, die öffentliche Abstimmung ist eindeutig zugunsten von Texas ausgefallen. Tesla wird sofort eine Aktionärsabstimmung zur Verlegung des Gründungsstaats nach Texas durchführen. Er macht also ernst und nachdem diese Reaktion vielleicht für viele wie eine Art Trotzreaktion wirkt, so ist das doch eine große Sache. Denn Tesla gehört zu den sogenannten Big Seven. Das sind die 7 größten Unternehmen, die den Weltaktienindex MSCI World anführen und fast 20% seines Gewichts ausmachen. Das sind Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und eben Tesla. Naja, und wenn eine Richterin beschließt, dass eine Unternehmensentscheidung, die ja vom Board of Directors genehmigt wurde und dann von über 70% aller Anleger auch demokratisch beschieden wurde, dass diese nichtig ist, dann interpretieren das viele Leute als einen direkten Angriff auf den Kapitalismus und die freie Wirtschaft in den USA. Und ich sage nicht, dass das unbedingt genau so ist, auch wenn ich glaube, dass es eine gewisse Voreingenommenheit dieser Richterin gegenüber Tesla und Elon gab. Sie hatte übrigens bereits den Twitter-Prozess von Elon geleitet, bei dem er ja verloren hat und Twitter dann kaufen musste. Und das aktuelle Gerichtsurteil, das startet mit den Worten, war der reichste Mensch der Welt überbezahlt. Und ich bitte euch, was spielt denn das überhaupt für eine Rolle, ob Elon der reichste Mensch ist oder nicht? Er war das übrigens zu dem damaligen Zeitpunkt 2018 auch gar nicht. Die Aussage in dem Gerichtsurteil ist also nicht nur falsch, sondern sie lässt auch tief blicken. Nach Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit der Richterin klingt das für mich nicht. Jetzt will also Tesla hier aus Delaware abziehen und seine Registrierung zukünftig in Texas haben. Und das hat durchaus Signalwirkung für die Wirtschaft. Denn der Staat Delaware, der hat sich in den letzten 40 Jahren eine Art guten Ruf erarbeitet gehabt, was Firmengründungen anging. Er galt als besonders firmenfreundlich und deswegen gründen ganz viele Startups und Firmen automatisch in Delaware. Das ist eine Art Gewohnheit geworden, auch wenn es viele Vorteile, die es damals vielleicht exklusiv in Delaware gab, inzwischen auch woanders zu finden gibt. Dieses Urteil schadet also mit seiner Außenwirkung dem Staat Delaware. Ich gebe euch ein Beispiel. Hier ein Tweet von Jason Calcanis. Den kennen viele vielleicht als Moderator des All-In-Podcasts. Er ist Gründer und Investor, super bekannt in der Tech-Szene und er schreibt hier auf X, meine Firma investiert jedes Jahr in mehr als 100 neue Technologie-Startups und wie alle anderen haben wir uns auf das C-Corp von Delaware geeinigt, weil unsere Anwälte uns sagten, es sei die gerechteste und vertrauenswürdigste Gerichtsbarkeit dort. Angesichts der Korruption in Delaware werden wir dies sofort ändern. Potenziell hunderte von neuen Firmengründungen gehen Delaware also hier allein schon durch Jason Calcanis verloren. Elons Entscheidung zieht also hier weite Kreise. Hier ein Blick auf den neuen Porsche Taycan. Der steht uns jetzt ins Haus und der kommt mit einer auffälligen Ladekurve. Darauf schauen wir gleich. Autocar.co.uk bringt hier einen Bericht und sie schreiben erstmal die grundlegenden Daten über das Auto. Es wird wohl die nächsten Tage vorgestellt. Es hat 364 Meilen WLTP-Reichweite und eine Ladegeschwindigkeit von 332 kW. Das klingt doch schon mal spannend. Weiter unten im Artikel stehen dann ein paar interessante Details, zum Beispiel über die Kapazität des Battery Packs. Da steht, das hat jetzt eine nutzbare Kapazität von über 100 Kilowattstunden, verglichen mit den 93,4 Kilowattstunden der heutigen Spitzenmodelle mit dem Performance Battery Plus. So heißt das wohl bei Porsche. Also, ein deutlich größeres Battery Pack erreicht diese große Reichweite beim Taycan. Werfen wir einen Blick auf das Laden. Hier steht, der Testwagen von Autocar, der brauchte nur 14 Minuten, um von 6% Kapazität auf 80% aufzuladen und lud für etwa die ersten 5 Minuten an der 300 Kilowatt Marke. Ja, und das ist spektakulär. Das muss man einfach mal so sagen und festhalten. Herzlichen Glückwunsch an Porsche an dieser Stelle. Jetzt rechnen wir uns das aber mal genau aus. 74% sind das ja, von 6 auf 80%. Und wenn das Auto 364 Meilen Gesamtreichweite hat, dann entsprechen eben 74% davon 269 Meilen, die hier in 14 Minuten geladen wurden. Unglaublich. Und selbstverständlich müssen wir hier gleich mal den Vergleich zum Model S ziehen. Der erste Blick geht auf die Battery Pack Größe, denn die liegt genau bei 100 Kilowattstunden. Der Porsche hat also ein größeres Battery Pack als das aktuelle Model S. Trotzdem kommt das Model S weiter. Tesla gibt die WLTP-Reichweite in Deutschland mit 634 Kilometern an. Das entspräche 394 Meilen im Vergleich zu den 364 des Taycans. Und das, wie gesagt, mit einem 100 Kilowattstunden-Pack bei Tesla. Jetzt sei dazu gesagt, dass dies eine Angabe ist für ein Model S mit 21 Zoll Reifen. Denn wenn wir die 19 Zöller auswählen im Konfigurator, dann seht ihr sehr schnell, dass die Reichweite hier auf 723 Kilometer WLTP ansteigt. Das heißt, ihr kommt also noch weiter mit den 19 Zöllern. Das wären dann umgerechnet 449 Meilen Reichweite. In Sachen Effizienz liegt Tesla hier also weit vorne. Kommen wir jetzt aber mal zum Laden. Und da seht ihr, der Taycan hat tatsächlich einen Vorteil. Denn Tesla gibt auf seiner Webseite für das Model S eine Ladegeschwindigkeit von 200 Meilen in 15 Minuten an. Wie gesagt, beim Taycan waren es 269 in 14 Minuten. Das ist also tatsächlich auf dem Papier schneller, selbst wenn das Fahrzeug nicht ganz so weit kommt wie der Tesla. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die tatsächlich sehr beeindruckende Ladekurve beim Taycan. Hier hat jemand geschrieben, ich habe lieber eine flache Ladekurve als eine hohe Ladeleistung. Und bei Porsche, warum nicht gleich beides? Und ihr könnt hier schön sehen, bis über 60% lädt der Porsche hier mit über 300 kW. Danach geht es ein bisschen nach unten. Und wir kennen diese Ladekurvenunterschiede bei den verschiedenen Herstellern aus der Vergangenheit. Bei VW, Porsche, Audi und so weiter, da haben wir immer eine relativ stabile Ladekurve. Im Gegensatz zu Tesla, wo wir ganz am Anfang des Ladevorgangs einen Peak haben und danach fällt die Kurve sozusagen kontinuierlich ab. Jetzt gibt es erstmal keinen Vor- oder Nachteil dadurch. Das ist einfach eine Präferenz des Herstellers. Und diese konstanten Ladekurven bei Volkswagen, Audi und so weiter, die wurden in der Vergangenheit eigentlich häufig darüber erreicht, dass man eine höhere Kapazität beim Battery Pack eingebaut hat und dem Kunden aber nur einen gewissen Teil davon zur Verfügung stellte. Ihr hattet dann zum Beispiel ein 100er Pack und davon waren aber nur 92% verfügbar. Daher entsprachen die 100%, die ihr im Auto gesehen habt, nicht den tatsächlichen 100% des Battery Packs. Wie gesagt, das ist eigentlich egal. Denn das ist eine Präferenz des Herstellers. Für den Kunden zählt letzten Endes nur die Standzeit an der Ladesäule. Warum lädt der neue Taycan jetzt so schnell? Hat Porsche hier irgendeinen Durchbruch technisch geschafft? Das ist eher unwahrscheinlich. Es gibt einfach verschiedene Prioritäten, die ein Hersteller beim Batteriesystem setzen kann. Ihr könnt euch überlegen, wollt ihr eine höhere Ladegeschwindigkeit? Wollt ihr vielleicht eine höhere Energiedichte des Packs? Wollt ihr eine längere Lebensdauer der Batterie? Nehmt ihr in Kauf, dass ihr ein größeres Pack einbaut und dann dem Kunden weniger zur Verfügung stellt, was dann wiederum höhere Kosten bedeutet? Das sind alles so Faktoren, die ein Hersteller abwägen muss. Und dementsprechend kann er eben optimieren auf Ladegeschwindigkeit oder Lebensdauer oder eben dann höhere Kosten versus niedrigere Kosten. Das ist immer eine Frage des Oders. Es geht nicht alles gleichzeitig. Kein Batteriesystem der Welt kann das alles erfüllen und Tesla, die wägen einfach hier nur ab. Was ist das beste Gleichgewicht zwischen all diesen Faktoren? Der Taycan ist hier definitiv auf Ladegeschwindigkeit optimiert worden. Letzten Endes sind für den Kunden nur zwei Metriken wichtig. Einmal, wie lange stehe ich an der Ladesäule? Und zweitens, wie effizient ist mein Auto, wie weit komme ich damit in der Realität? Und da sollten wir uns eigentlich das auch mal aus etwas mehr Abstand betrachten. Denn diese super Ladegeschwindigkeiten des Taycans, die zeigen eigentlich einen andauernden Industrietrend. Ladezeiten werden kürzer. Und Tesla hat uns hier am Investor Day vor rund einem Jahr einen schönen Überblick gegeben. Hier seht ihr die durchschnittlichen Standzeiten am Supercharger in den letzten 5 Jahren, von 2018 bis 2023. Und da sieht man sehr schön, die sind um 30% gefallen. Während man 2018 noch rund 37,5 Minuten am Supercharger verweilte, waren es eben 2023 nur noch ungefähr irgendwas zwischen 25 und 27 Minuten. Das ist, wie gesagt, der Durchschnitt über alle Ladevorgänge bei Tesla. Der Investor Day, der ist fast schon wieder ein Jahr her. Ihr könnt euch also vorstellen, dass diese Zeiten weiter nach unten gehen. Das liegt einfach an der Verbesserung bei den Batterien selbst und bei Tesla natürlich auch an der Verbesserung der Software der Supercharger. Die neuen V4 Supercharger, die werden auch zukünftig noch höhere Laderaten bieten. Ihr seht also schon, wo die Reise hingeht. Ein Hersteller, der sich über die Sinnhaftigkeit seiner Battery Swap Stations vielleicht Gedanken machen sollte, ist übrigens NIO. Denn angesichts dieser fallenden Standzeiten am Supercharger wird doch schnell klar, dass das eigentlich keinen Sinn machen kann. Tesla hatte ja übrigens selbst schon Battery Swap Stations im Jahr 2013 probiert bei Model S, aber angesichts der Skalierung, die Tesla vorhatte, war dann ganz schnell klar, das macht keinen Sinn. Ihr müsst erstens ja mehrere Battery Packs zur Verfügung haben, die vorrätig sind, die quasi auf den Kunden warten. Ihr habt also ein Pack im Auto und noch eins, das irgendwo wartet. Und nachdem Batteriezellen auch in Zukunft Mangelware sein werden, kann das eigentlich nicht sinnvoll sein. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich denke, NIO wird das bald aufgeben. Kommen wir noch kurz zu Zahlen aus China. Teslarati schreibt hier beispielsweise, die Daten der China Passenger Car Association haben ergeben, dass Tesla im Januar 2024 insgesamt 71.447 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft hat. Das ist sowohl Export- als auch im Inland abgesetzte Fahrzeuge. Und ein Anstieg von 8,17% im Vergleich zum Januar 2023. Damit ist es übrigens auch ein Rekord-Januar bei Tesla in China. Und dann vergleichen Sie das noch mit dem Dezember 2023, also mit dem letzten Monat. Hier ein Rückgang von 24,1%. Das ist eigentlich kein guter Vergleich, finde ich. Denn der letzte Monat im Jahr ist immer der stärkste. Der Vergleich zum Vorjahr macht da für mich sehr viel mehr Sinn. Und das zeigt auch eine schöne Grafik von Roland Pircher, dem ihr übrigens unbedingt auf X folgen solltet, wenn ihr euch für solche tollen Statistiken interessiert. Die zeigen, dass der grüne Balken, den ihr hier seht, ungefähr auf demselben Niveau ist, wie in den ersten Monaten der letzten Quartale. Und wie gesagt, das ist ein Rekord für Tesla. Starke Zahlen hier aus China. In Europa liegen übrigens noch nicht alle Daten vor. Deutschland ist hier zum Beispiel noch außen vor. Das KBA braucht mal wieder länger. Aber ich kann euch schon einen kleinen Spoiler-Alert hier von meiner Seite geben. Es wird der beste Januar für Tesla ever, auch in Europa. Und da macht es nur Sinn, dass die Giga Berlin Brandenburg hier einen neuen Meilenstein verkündet. Und zwar eine Woche mit 6.000 gebauten Autos. Das geht aus Beiträgen von Mitarbeitern aus dem Quality-Bereich von Tesla auf LinkedIn hervor. Wann Tesla genau diesen Meilenstein erreicht hat, das wurde nicht verraten. Ich denke aber mal, das wird im Dezember gewesen sein. Denn aus dem Brief an die Anleger von Tesla, aus dem Quartalsbericht sozusagen, da ging hervor, dass hier in der Fabrik in Brandenburg hier neue Rekorde im letzten Quartal erreicht wurden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an das Team in Grünheide. Und natürlich ist es eine Rekordwoche. Das heißt, man kann das nicht ganz auf 52 Wochen im Jahr interpolieren. Auf der anderen Seite baut Tesla ständig weiter die Fabrik aus. Zum Spaß rechnen wir trotzdem mal 6 mal 52. Das wären dann 312.000 Autos aus der Giga Berlin Brandenburg. Natürlich gibt es da Wartungsarbeiten und Tesla wird ja vielleicht auch ein neues Model Y dieses Jahr bringen. Das bedeutet auch wieder Downtime in der Fabrik. Aber ich denke, man könnte schon mit irgendwas zwischen 250.000 und vielleicht sogar 300.000 Fahrzeugen aus der Fabrik in Grünheide rechnen. Erstmal ein Blick in die USA. Tesla hat angefangen, hier auf X Werbung zu machen, und zwar für seine Fahrzeuge. Das ist etwas, das haben wir im letzten Earnings Call gehört. Tesla experimentiert mit der Werbung in verschiedenen Märkten. Daher ist es auch nur normal, dass wir hier eben vermehrt auch Beispiele dafür bekommen. Die Diskussion in der Tesla Community, ob Tesla mehr Werbung schalten sollte oder nicht, die ist ja nach wie vor präsent. Dort gibt es viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema, nachdem Tesla ja bisher eigentlich immer keine Werbung machen musste. Elon und Tesla hielten das bisher für nicht hilfreich. Tesla hat das auch tatsächlich nicht gebraucht, denn Tesla war in der Vergangenheit ja meistens produktionsbeschränkt. Mit dem Blick auf den Massenmarkt könnte sich das aber hier ein bisschen verändern. Viele Leute da draußen haben immer noch große Vorurteile, was Elektrofahrzeuge angeht. Und die Leute, die für Werbung bei Tesla sind, denken, dass eben hier eine Art erzieherischer Content mit positiven Fakten zur Elektromobilität durchaus hilfreich sein könnte. Wir beobachten weiter, wie Tesla hier in Zukunft vorgeht. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das neue Model 3 Highland übrigens scheint gut in den USA anzukommen. Wir hatten ja bereits berichtet, dass hier die Lieferzeiten ein bisschen weiter nach hinten in die Zukunft gerutscht sind. Jetzt steigt bei Tesla aber auch die Verfügbarkeit, was zum Beispiel Probefahrten angeht, und sie weisen potenzielle Kunden per E-Mail darauf hin. Gleichzeitig gibt es einen weiteren Hinweis, dass Tesla mit dem neuen Model 3 hier Erfolg hat, denn es gab eine Preiserhöhung für die Long-Range-Variante des Model 3 Highlands. Das kostet jetzt $46.990 in den USA. $1.000 Preiserhöhung hier an dieser Stelle. Wir wechseln mal das Thema. Ferrari testet das Plaid Model S. Das ist doch mal eine Meldung. Diese Nachricht war zu lesen bei motor1.com, die haben einen Artikel gepostet und schreiben: Seltsam, Ferrari testet ein Tesla Model S Plaid in seinem Werk in Maranello. Wenn es was gibt, von dem wir nie gedacht hätten, dass es bei Ferrari getestet wird, dann ist es eine in Amerika hergestellte Limousine. Oh Ferrari, was macht ihr da? Ein neues Video außerhalb des Werks des tänzelnden Pferdes in Maranello aufgezeichnet, zeigt, wie Angestellte des italienischen Supersportwagenherstellers ein Tesla Model S Plaid testen. Wir glauben nicht, dass Ferrari Pläne hat, in das Segment der elektrischen Limousinen einzusteigen. Daher sind wir überrascht, das viertürige amerikanische Luxusauto in und um Ferraris heiligen Hallen zu sehen. Naja, und ich glaube, dazu kann man sagen, wenn es sich dabei aber um die schnellste elektrische Limousine der Welt handelt, die in Serie und größeren Stückzahlen gefertigt wird und Supercars, die ja ein Vielfaches davon kosten, in Grund und Boden fährt, dann macht dieser Test durchaus Sinn. Ferrari hat bisher kein einziges vollelektrisches Auto in seinem Line-up, und auch wenn Hybridfahrzeuge bei Ferrari inzwischen rund die Hälfte aller Verkäufe ausmachen, so zählen die nicht dazu, denn ein Verbrenner mit einer Mini-Batterie ist eben nach wie vor ein Verbrenner und kein Elektroauto. Das erste vollelektrische Fahrzeug von Ferrari wird laut diesem Artikel übrigens erst nach 2025 erwartet. Und dann schreiben sie hier noch einen interessanten Satz. Zitat: Das Model S ist nicht das populärste Modell von Tesla, aber mit über 1000 PS in seiner schärfsten Konfiguration muss jedes Elektroauto von Ferrari diese viertürige amerikanische Limousine aus Kalifornien übertreffen. Und ich glaube, da haben sie absolut recht. Die Latte liegt hoch für Ferrari. Ich bin ehrlich gesagt gespannt und freue mich auf das erste Elektroauto von Ferrari. Das fällt mir als Elektroauto-Fan natürlich vermutlich ein bisschen leichter als den anderen Hardcore-Ferrari-Fans da draußen. Was denkt ihr? Wie schaut die Zukunft von Ferrari aus? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Wenn es hier Neuigkeiten gibt, halte ich euch darüber auf dem Laufenden. So, und dann kommen wir zu einem Artikel auf Reuters, der sich auf eine Meldung vom Handelsblatt bezieht. Die Nachricht kommt also aus Deutschland. Laut dem Handelsblatt streicht SAP Tesla von der Liste der Dienstwagenlieferanten. Und zwar aufgrund von unpünktlichen Lieferungen und Preisschwankungen, so berichtete das Handelsblatt am Montag. Die Listenpreise von Tesla, die schwankten stärker als die anderer Hersteller, was die Planung erschwere und ein höheres Risiko für das Unternehmen darstelle. So zitierte das Handelsblatt den SAP-Flottenmanager Stefan Krautwasser. Dazu muss ich sagen, SAP war noch nie ein großer Fan von Tesla, vor allem nicht, wenn es um Flottenfahrzeuge ging. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man bei SAP inzwischen auch Tesla als Dienstwagen bekommen konnte. Vielleicht seid ihr ja Flottenmanager da draußen und habt dazu eine Meinung. Die Flottenmanager, mit denen ich persönlich spreche, die sind eigentlich gegenüber Tesla immer sehr positiv eingestellt, bis fasziniert, würde ich sagen. Die haben meist positive Erfahrungen gemacht. Gerade so Dinge wie Verfügbarkeit kommen hier als positives Argument. TCO, also Total Cost of Ownership, ist ja auch ganz klar. Auch das Flotten-Tool-Management von Tesla, das gefällt den meisten da draußen. Aber natürlich rede ich nur mit einer ganz kleinen Menge von Leuten. Das ist sicher keine repräsentative Anzahl. Deswegen wäre es interessant, mal von euch da draußen zu hören, wenn ihr damit was zu tun habt, wie eure Erfahrungen so sind. Schreibt's mir in die Kommentare. Kommen wir mal zur Unpünktlichkeit der Lieferungen bei Tesla, denn das fand ich einen interessanten Punkt. Dazu gab es einen interessanten Post auf X von Aeon, der schrieb, dass es sich hierbei nicht etwa um Verspätungen handle, sondern um zu frühe Lieferungen. Zitat aus dem Handelsblatt-Artikel: Als weiteres Manko kritisierte Krautwasser die Lieferbedingungen. Die Fahrzeuge würden oft früher geliefert als vereinbart. Aus Sicht von Tesla ist das nachvollziehbar, bereitet uns aber Probleme, so sagte er. Bei den großen Mengen, die SAP abnimmt, bereiten Lagerung und Logistik dann Schwierigkeiten. Ja, das klingt nach schrecklichen Zuständen. Die Autos werden früher geliefert als angedacht. Jetzt wissen wir aus der Vergangenheit, dass Tesla und SAP immer schon ein schwieriges Verhältnis hatten, um das mal glimpflich auszudrücken. Aeon, der fasste das auf X hier ganz gut zusammen. Er schrieb so: SAP-Mitarbeiter durften also im Jahr 2021 wegen dem Service keine Teslas bekommen. Ich ergänze, obwohl viele Mitarbeiter damals wirklich ihren Flottenmanagern in den Ohren lagen. Sie wollten unbedingt Tesla mit in der Flotte haben. Trotzdem wurde das damals aufgrund des Services bei Tesla, der angeblich nicht ausreichend für SAP war, nicht genehmigt. Darüber habe ich übrigens auch in dem Podcast berichtet. Aeon verlinkt dir auf einen Tesla-Mac-Artikel, die darüber auch geschrieben haben. Dann schrieb er weiter: Im Jahr 2022 durften SAP-Mitarbeiter dann keine Teslas bekommen. Wer weiß schon warum? Mit einem Link auf einen Bericht von der Rhein-Neckar-Zeitung. Die schrieben, die Zusammenarbeit sei nicht ausgereift genug. So wurde damals SAP zitiert. Und dann schrieb er weiter: Laut diesem Blue Sky-Beitrag hier beschlossen sie im Jahr 2023 dann, SAP-Mitarbeitern den Erwerb von Teslas nach offensichtlich kurzer Zeit wieder zu verbieten. Und jetzt ist das irgendwie eine Neuigkeit. Ja, und das ist tatsächlich interessant, warum das jetzt gerade in den Medien zum Thema gemacht wird. Denn die Info, die stammt tatsächlich aus dem November 2016 hier, zumindest in diesem Blue Sky-Beitrag. Da schrieb jemand, SAP war der erste große Enterprise-Kunde von Tesla in Europa. Nun ist das Geschichte. Die Car-Policy des deutschen Softwareherstellers sieht ab 2024 keine Autos des exaltierten Milliardärs Elon Musk mehr vor. Elektrische Dienstwagen kommen wieder vermehrt aus Deutschland. Und dann hat jemand namens Craig Davis hier kommentiert, der begrüßt diese Neuigkeit, hat aber eine interessante Erklärung. Das wurde aber auch Zeit, schrieb er. Shai hat sich nie mit Elon verstanden. Und ich meine, er meint hier Shai Agassi, der vor langer Zeit mal President of Product and Technology bei SAP war. Das ist aber auch nicht so wichtig. Er schreibt hier also, die beiden hätten sich nicht gut verstanden. Und dann geht's weiter. Und auch als sie benachbarte Büros in den USA hatten und eine gemeinsame Mensa, war SAP vorsichtig, um die deutschen OEMs nicht zu verärgern. Aber da diese noch kein überzeugendes Flottenangebot haben, gemeint sind vermutlich E-Autos an dieser Stelle, ist die Wahl dann auf Tesla gefallen. Und meine Interpretation von dieser Geschichte ist, dass Craig Davis hier einen Punkt hat. Und der heißt, deutsche OEMs nicht verärgern. Denn überlegt doch mal, wer sind denn die Kunden von SAP? Das sind deutsche Automobilhersteller. Und wer ist kein Kunde von SAP? Tesla. Und zwar nicht mehr seit 2014. Tesla war mal bei SAP, haben 2014 dann aber die Verträge gekündigt und schreiben inzwischen ihre gesamte Unternehmenssoftware selbst. Und wenn man sich das mal vor Augen führt und den Umstand noch in Betracht zieht, dass SAP ja ein deutsches Unternehmen ist, dann macht so eine politische Entscheidung für mich völlig Sinn. Lasst uns darüber diskutieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Natürlich besonders gerne, wenn ihr damit was beruflich zu tun habt. Machen sinkende Preise bei Tesla die Sache unkalkulierbar für Flottenkunden? Sind zu frühe Lieferungen tatsächlich ein Problem? Ich bin gespannt dazu, was ihr darüber denkt. Der Cybertruck, der kommt womöglich bald nach Deutschland. Nachdem Tesla in China gerade eine Cybertruck Roadshow in 8 Locations veranstaltet, kommt er zunächst im Februar nach Japan. Hier gibt's tolle Bilder von der Ankunft des Cybertrucks in Japan und genau solche Bilder, die könnten wir bald schon auch in Deutschland erleben. Hier ein Post von André Fink dazu, der schrieb, der Tesla Cybertruck kommt nach Deutschland. Als Community und Freunde freuen wir uns in Stuttgart über die Nachricht, dass der Cybertruck in diesem Frühjahr als Showroom-Auto in Holzgerlingen präsentiert wird. Das ist das größte Tesla-Lieferzentrum Europas. Holz-Gerlingen freut sich wirklich auf diesen Moment. Es gibt noch keinen konkreten Termin für die Ankunft, nur dass sie im Frühjahr 2024 erwartet wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Fest steht, er kommt nach Deutschland und wir sind sehr gespannt. Werdet ihr nach Holz-Gerlingen fahren, so fragt er. Und das ist eine gute Frage. Schreibt es mir unten in die Kommentare, ob ihr den weiten Weg auf euch nehmen würdet. Ich hoffe ja, dass der Cybertruck nicht nur in Holz-Gerlingen an den Start geht, sondern auch noch in einigen anderen Showrooms. Die Giga Berlin Brandenburg schwebt mir hier selbstverständlich vor. Und ich hoffe auch auf das Tesla Center in Düsseldorf. Theresa, streng dich mal ein bisschen an. Der Cybertruck wird auf jeden Fall große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist im Prinzip auch immer Tesla Werbung für andere Fahrzeuge. Es ist ja noch nicht klar, ob der Cybertruck überhaupt in Märkten wie China oder auch Deutschland zugelassen werden kann. Elon hat zwar für Deutschland gesagt, dass der Cybertruck auf den Markt kommen wird, hundertprozentig sicher ist das aber nicht. Trotzdem macht eine Roadshow eben Sinn, weil es jede Menge Aufmerksamkeit und damit Werbung für Tesla generiert. Es ist laut Elon Teslas bestes Fahrzeug und selbstverständlich werden wir uns den ansehen, wenn er in Deutschland dann da ist. Kommen wir zu ein paar Meldungen aus den USA. Hier hat sich eine weitere große Hotelkette gerade für Tesla Wallboxen entschieden. Auf der Webseite von choicehotels.com ist die Nachricht zu lesen und das betrifft eine ganze Reihe von verschiedenen Hotelmarken in den USA. Wir lesen hier Radisson, Cambria, Comfort, Country Inn, Quality Inn und andere Hotels der Marke Choice in den USA, die werden alle in Zukunft Tesla Wallboxen verwenden. Ja, das ist nicht die erste und auch nicht die letzte Hotelkette. Ähnliche Nachrichten haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Dann hat Tesla in Kanada die Preise gesenkt und das hat zur Folge, dass Tesla zum Beispiel in Quebec hier Zugang zu Subventionen bekommt. 4.000 kanadische Dollar, das sind 3.000 US-Dollar, ging der Preis nach unten. Sogar das Performance Model Y hat dadurch jetzt Zugang zu Subventionen. Wir haben gestern darüber gesprochen, in den USA hat Tesla gerade den Preis des Model 3 erhöht. Hier senken sie den Preis des Model Y. Tesla adaptiert die Preise also in den unterschiedlichen Märkten je nach Nachfrage und Angebot. In den USA sind die Preise für das Tesla Model Y, wenn wir mal auf die Inventarspreise schauen, auf einem absoluten Rekord-Low angekommen. Hier ein Post von Sawyer Merritt mit einer Grafik und den Inventarspreisen inklusive der staatlichen Förderung, die ja 7.500 Dollar beträgt und dann aber in einigen Bundesstaaten noch zusätzliche Prämien ermöglicht. Deswegen gibt es hier diese unterschiedlichen Preise in den verschiedenen Bundesstaaten. Der niedrigste liegt bei 27.410 Dollar für ein Model Y aus dem Inventar bei Tesla. Unglaublich. Kommen wir jetzt mal zu einer Meldung von Ford. Und die wurde im Rahmen des Earnings Calls von Ford bekannt. Ford hat sein Finanzergebnis präsentiert und das war besser als erwartet. Im vierten Quartal konnte Ford mit guten Zahlen überraschen. Ob die aber wirklich so gut sind, das schauen wir uns gleich noch an. Jetzt erstmal zu einem Artikel von MotorOne.com. Die schrieben darüber, CEO Jim Farley sagt, dass ein Spezialteam von Ford eine neue kostengünstige Elektroauto-Plattform entwickelt hat, um mit Tesla und chinesischen OEMs zu konkurrieren. Ford-CEO Jim Farley gab heute in einer Telefonkonferenz im Rahmen des Earnings Calls bekannt, dass ein bisher unbekanntes Spezialteam an der Entwicklung einer neuen Elektrofahrzeugplattform gearbeitet hat. Dieses Team, das laut Farley in den letzten 2 Jahren als Startup außerhalb der traditionellen Unternehmensstruktur tätig war, konzentrierte sich auf die Entwicklung einer kostengünstigen Elektroplattform. Diese neue flexible Plattform wird die Grundlage für mehrere kommende Fahrzeuge bilden. Wo haben wir das schon mal gehört? Richtig, bei Tesla. Besonders interessant an dem Abschnitt finde ich, dass Ford hier inzwischen ganz klar Tesla und die chinesischen Fahrzeughersteller als seine Hauptkonkurrenz ansieht. Von europäischen Marken ist hier nicht mehr die Rede. Und hier noch vielleicht eine Anmerkung zum Zeitrahmen hier. Wenn Sie vor 2 Jahren mit der Entwicklung hier begonnen haben, dann ist das eigentlich noch nicht viel Zeit. Das könnte noch ein bisschen dauern und dazu kommen wir auch gleich. Lesen wir mal weiter. Zwar sind die Einzelheiten dieser neuen Plattform noch unklar, aber Farley wies darauf hin, dass das Hauptziel dieser Plattform die niedrigeren Kosten sind. Das, wie gesagt, eine Kampfansage an Tesla und die chinesischen Hersteller da draußen. Das sind die Gegner von Ford und Jim Farley weiß das ganz genau. Weiter geht's im Text. Dies geschieht zu einer Zeit, in der das Model Y von Tesla den Mustang Mach-E von Ford um mehrere tausend Dollar unterbietet und das billigste Fahrzeug von Tesla, die Limousine Model 3, um fast 8.000 Dollar billiger ist. Ja, und das Ergebnis ist ganz klar, der Ford Mustang Mach-E, der verkauft sich in den USA nicht mehr. Der ist schlicht und ergreifend zu unattraktiv. Lesen wir weiter. Obwohl sie, und gemeint sind die Elektroautos, zu den teureren Fahrzeugen von Ford gehören, hat das Unternehmen mit ihnen keinen Gewinn gemacht und stattdessen im Jahr 2023 einen Verlust von 4,7 Milliarden Dollar mit E-Fahrzeugen gemacht. Dann gibt's noch eine Angabe über einen möglichen Zeitrahmen bei diesem Projekt und die ist relativ vage gehalten. Da steht, die neue Generation von Elektrofahrzeugen könnte 2026 auf den Markt kommen. Ja, nur mal zum Vergleich und als Erinnerung, Teslas Next Generation Fahrzeugplattform, die soll Ende 25 bereits in Produktion gehen. Und wenn Ford hier vorsichtig von könnte 2026 spricht, dann seht ihr ganz schnell, dass Ford hier wieder mal hinten dran ist. Das klingt meiner Meinung nach nicht besonders gut. Und für Ford ist das höchstwahrscheinlich der allerletzte Strohhalm und Rettungsanker, an den sie sich noch klammern können. Denn auch wenn der Blick aufs Finanzergebnis erstmal positiv wirkt, so sollte doch die große Alarmglocke spätestens dann klingeln, wenn wir uns den wichtigsten Bereich anschauen. Und das sind die Elektroautos. Das ist der einzige Bereich, der in Zukunft noch Relevanz hat. Und dieser Bereich, der zeigt bei Ford eine prekäre Lage. Schauen wir hier auf eine Grafik aus dem Earnings Report und einen Post auf X dazu. Die Elektroautosparte von Ford verlor im vierten Quartal 23 1,6 Milliarden Dollar mit einer negativen EBIT-Marge von minus 98,2%. Und wenn ihr mal genau rechts schaut, dann seht ihr auch die Begründung von Ford auf diesem Slide. Da steht, das Wachstum blieb aufgrund des branchenweiten Preisdrucks hinter den erwarteten Volumina zurück. Auf Deutsch gesagt, unsere Autos sind zu teuer, sind nicht mehr kompetitiv, deswegen haben wir davon auch keine verkauft. Und jedes von diesen teuren Fahrzeugen, die Ford hier verkauft, macht ein Minus von 98,2%. Und hier gibt's einen sehr negativen Trend auch bei Ford zu verzeichnen. Den hat Sawyer Merritt hier in einem Post ganz gut dargestellt. Er schreibt, Ford hat im vierten Quartal 23 minus 47 Dollar pro verkaufter Elektroauto-Einheit verloren. Der Ford Mustang Mach-E, der kostet ungefähr 47.000 Dollar und trotzdem bei jedem Verkauf macht Ford nochmal genau die gleiche Summe miese. Und wie schaut der Trend über die letzten Quartale verteilt aus? Und das wird in diesem Post richtig deutlich. Da müssen wir von unten lesen. Im Q4 2022 waren das noch 20.000 Dollar Verlust pro Auto. Im Q1 23 waren es dann schon 58.000. Das hat sich im Q2 wieder ein bisschen erholt. Nur minus 32.500 Dollar. Im Q3 stieg das Ganze dann wieder auf 36.000 Dollar Verlust pro Auto. Um jetzt im Q4 23, wie gesagt, bei dem Höchststand von 47.000 Dollar Verlust pro verkauften Elektroauto anzukommen. Und daraus wird ganz deutlich, das Haus bei Ford steht in Flammen. Dass es ein Spezialteam für eine neue, günstigere Plattform gibt, das ist eine positive Nachricht und mehr als notwendig. Ob das noch rechtzeitig kommt, wir werden es sehen. Falls das Video für euch hilfreich war, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, darüber würde ich mich freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.